Grüß Gott, sagt Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur nächsten Sendung, Ihre Andrea Marti. Was dient heute zur Verkündigung? So lautet die kommende Sendung mit Frau Dr. Margarete Eirich. Wer ist Margarete Eirich? Sie arbeitete 12 Jahre als Betriebswirtin in der Wirtschaft und in der Erwachsenenbildung, studierte katholische Theologie und Pädagogik an der Universität Würzburg, promovierte in Fundamentaltheologie, war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Trier tätig und ist seit 4 Jahren als Publizistin und Referentin unter anderem bei Radiosendern im Einsatz. So begrüße ich Frau Dr. Eirich ganz herzlich und wir freuen uns auf die Betrachtung zum Leben und der Heiligen Stunde von Fultenschien.
Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles muss sich in der Kirche danach richten, was wirklich der Verkündigung dient.
Ich möchte diese Sendung nun aufbauen in 3 Teile. Zunächst möchte ich einen der größten Verkünder vorstellen und auf diese Frage hin analysieren. Dann möchte ich meine eigenen Erfahrungen dazu berichten und schließlich auch noch einen Blick auf eine andere große Verkünderin richten, die Mutter Teresa. Gut, schauen wir nun zunächst auf diesen angekündigten großen Verkündiger. Einer, der sich darin wirklich sehr gut auskannte, war Erzbischof Fultenschien. Kaum ein Verkünder hat in den Medien eine solche Reichweite erzielt. Er erreichte sogar sehr viele Glaubensfernstehende. Durch seine vielen Fernsehsendungen, Schätzungen zufolge, waren es mehrere Millionen Menschen. Er war wirklich jemand, den sehr viele hörten. Ja, und was war wohl sein Geheimnis? Seine Lebensbeschreibung zeigt, das ist seine Autobiografie, die 2022 auch ins Deutsche übersetzt wurde, zeigt, dass er nicht nur ein großer Verkünder, sondern auch ein großer Beter war. Er war ein Zeuge. Er hat selbst das gelebt, was er verkündete. Und er hat die Grundlage für seine breite Verkündigung selbst durch sein treues Gebet gelegt. Seine Verkündigung schöpfte aus der Erfahrung mit dem Herrn, aus einer lebendigen Gottesbeziehung, aus einem regelmäßigen Gespräch mit dem Herrn. Er hat gelebt, was sich der heilige Papst Paul VI. Für die Verkündigung wünschte. Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Erzbischof Fultenschien war wirklich ein solcher Zeuge. Und zugleich, das muss man ergänzen, war er auch ein großer Gelehrter. Er war Professor für Philosophie. Wie kaum ein anderer Verkünder hat er über die öffentlichen Medien, Zeitung, Radio und Fernsehen die frohe Botschaft in den USA verkündet. Ab 1930 gewann er große Bekanntheit durch seine wöchentliche Radiosendung The Catholic Hour, also die katholische Stunde. Und ab 1951 begann er mit einer Fernsehserie mit dem Titel Life is Worth Living, also das Leben ist lebenswert. Auch nach seiner Ernennung zum Weihbischof von New York und später als Erzbischof des Bistums Rochester im Bundesstaat New York setzte er seine Verkündigung im Funk und Fernsehen fort. Er begeisterte viele Menschen, Katholiken und Ungläubige. Und gerade in der Pionierzeit des US-amerikanischen Fernsehens erzielte seine wöchentliche Sendung die höchste Einschaltquote. Nun, was meinen Sie? Was war wohl der Schlüssel zu diesem reichen Wirken in Funk und Fernsehen? Schätzungen zufolge erreichte er wöchentlich über seine Radiosendungen 4 Millionen Hörer allein in den USA und im Fernsehen über seine Serie Life is Worth Living wohl über 30 Millionen Menschen, ebenfalls wöchentlich. Weitere Millionen von Menschen erreichte er zudem über seine zahlreichen regelmäßigen Veröffentlichungen in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften. Sie sehen, er hat in der Tat sehr viele Menschen mit der frohen Botschaft angesprochen. Ja, und was meinen Sie nun, was der Schlüssel für diesen großen Verkündigungsdienst war? Natürlich konnte er reden und er hatte eine Begabung dafür. Weiter verfügte er über eine fundierte Bildung. Doch ähnliche Gaben hatten wohl auch andere. Was war sein Schlüssel? In seiner Autobiografie verrät er dies, wie ich meine. Seit seiner Priesterweihe pflegte er zwei Dinge. Jeden Samstag eine heilige Messe zu Ehren der seligen Jungfrau Maria aufzuopfern, um von ihr den Schutz für seinen priesterlichen Dienst zu erhalten. Und ich bin sicher, sie, die Gnadenvermittlerin, hat ihm nicht nur diesen Schutz vermittelt. Ja, und zweitens begann er bereits vor seiner Priesterweihe täglich eine Stunde durchgängig in der Anbetung vor dem allerheiligsten Altarsakrament zu verbringen. Er selbst beschreibt diese tägliche Stunde als die Zeit, die ihn glücklich macht. Jeden Samstag eine Muttergottesmesse und täglich eine heilige Stunde. Er betete täglich eine Stunde vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Es ist einfach schön, was er in seiner Lebensbeschreibung zu dieser heiligen Stunde schreibt. Alle meine Predigten wurden vor dem Allerheiligsten vorbereitet, so wie man sich am besten und am nachhaltigsten in der Sonne entspannt. So wird der Einfallsreichtum für die Predigt in der Heiligen Messe am besten von der Eucharistie genährt. Die brillantesten Ideen kamen aus der persönlichen Begegnung mit Gott. Der Heilige Geist, der für die Inkarnation, also die Menschwerdung, entscheidend war, sorgt auch für die beste Atmosphäre, um den Heiligen Geist zu erleuchten. Ist das nicht schön? Der Heilige Geist, ich wiederhole nochmal, sorgt auch für die beste Atmosphäre, um den Geist zu erleuchten. Ja, an der Stelle in dem Buch verweist er auf seinen prominenten Zeitgenossen. Papst Johannes Paul II. Hat auch stets etwas zum Schreiben bei sich in der Anbetung gehabt. Diese Gewohnheit hat auch Fulton Sheen selbst gepflegt und er bemerkt dazu noch, denn ein Liebender arbeitet grundsätzlich besser, wenn der Geliebte bei ihm ist. Ganz offen bekennt er, die heilige Stunde wurde für mich wie ein Sauerstofftank, um das Wehen des Heiligen Geistes inmitten der unreinen, übelriechenden Atmosphäre der Welt zu spüren. Auch wenn sie keinen Gewinn und keine geistige Nähe zu bringen schien, hatte ich doch das Gefühl, zumindest wie ein Hund vor der Tür seines Herrn zu stehen, bereit, sobald der Ruf erfolgen würde. Nun, das ist sicher ein sehr treffender Vergleich. Er vergleicht die heilige Stunde mit einem Sauerstofftank. Selbst wenn er nichts spürt, es absolut trocken bleibt, ist sie für ihn eine Quelle der Stabilität und Kraft. Zugleich ist sie eine Lehrstunde, in der er seinen Meister und Lehrer besser kennenlernt. Er sozusagen vor seiner Tür liegt. Ich finde es sehr schön, dieses Bild. Ja, und sehr anschaulich schreibt er, theologische Erkenntnisse werden nicht aus dem Inhalt einer Abhandlung gewonnen, die sich zwischen zwei Buchdeckeln befindet, sondern auch auf zwei Knien vor dem Tabernakel. Das möchte ich nochmal wiederholen, weil es ist wirklich sehr treffend. Theologische Erkenntnisse werden nicht nur aus dem Inhalt einer Abhandlung gewonnen, die sich zwischen zwei Buchdeckeln befindet, sondern auf zwei Knien vor dem Tabernakel. Und dann berichtet er in seinem Lebensrückblick davon, dass er immer wieder in seinen Vorträgen und Exerzitien, die er hielt, von dieser ihm so wertvollen heiligen Stunde sprach. Dies trug erhebliche Früchte. Er fügt dann hinzu, dass er es bedauerte, nicht die vielen tausend Briefe aufbewahrt zu haben, die davon berichteten, wie es seinen Hörern mit dem Verweilen vor dem Herrn erging. Nur einige wenige Zeugnisse führt er in seiner Biografie an. Ein Priester, der dem Alkoholismus verfallen war und davon loskam. Ein Priester, der seine Berufung aufgab und durch einen anderen befreundeten Priester angeregt wurde, die heilige Stunde zu pflegen und so wieder zum Priestertum zurückkehrte. Und sehr schön merkt er an, die Barmherzigkeit Gottes bewirkte ein Wunder, ein Wandel. Offen und ehrlich bekennt er aber auch, dass es eine gewisse Zeit brauche, bis man mit dem Gebet Feuer fange. Ihm sei dies durch seine tägliche heilige Stunde geschenkt worden. Und darüber schreibt er, vor der Gegenwart des Herrn zu verweilen, ist vergleichbar mit einem Körper, der sich der Sonne aussetzt und ihre Strahlen aufnimmt. Die Stille dieser Stunde ermöglicht ein vertrauliches Zwiegespräch mit dem Herrn. In dieser Zeit spricht man nicht so sehr vorformulierte Gebete, sondern das Hören tritt an ihre Stelle. Wir sagen ja nicht, höre Herr, denn dein Diener spricht, sondern sprich Herr, denn dein Diener hört. Ein solch vertrauter Umgang mit dem Herrn aber bedinge Offenheit ihm gegenüber. Es sei wichtig, alle Geheimnisse mit dem Herrn zu teilen, ihm das Herz ganz zu öffnen. Und ganz ehrlich bekennt er, dass wenn er vor der Begegnung mit dem Herrn zurückschreckte, er geschäftiger wurde und sich stärker Aktivitäten hingab. Anfangs sei es einfach, sich dem Herrn ganz hinzugeben, denn er beschenke uns ähnlich wie eine Mutter, die ihrem Kind ein Bonbon gibt, um sie zu ermutigen, den ersten Schritt zu wagen. Doch das Hochgefühl dauere nicht lange an. Die Flitterwochen seien bald vorbei. Doch während die sinnliche, menschliche Liebe mit der Zeit nachlasse, ende die göttliche Liebe nie. Die persönliche Begegnung mit dem Herrn aber erachtet er als zwingend für ein geistliches Leben. So schreibt er, weder theologisches Wissen noch soziales Handeln allein reicht aus, um unsere Liebe zu Christus aufrechtzuerhalten, wenn beiden, also theologisches Wissen und soziales Handeln, nicht die persönliche Begegnung mit ihm vorausgeht. Ja, das ist wichtig. Ohne persönliche Begegnung mit dem Herrn kann die Liebe zu Christus nicht dauerhaft aufrechterhalten werden. Und dies betont er immer und immer wieder. Die heilige Stunde aber trage dazu bei, eine tiefe persönliche Begegnung mit Christus zu fördern. Für ihn selbst sei diese tägliche heilige Stunde wesentlich dafür gewesen, dass er seine Berufung bewahren konnte. Und dies begründet er folgendermaßen. Die Eucharistie ist so wichtig für unser Einssein mit Christus. Dazu verweist er auch auf die Heilige Schrift. Dort fänden sich viele Stellen, die darauf verweisen, dass ein Priester beginnt, in seinem priesterlichen Dienst zu scheitern, wenn er in seiner Liebe zur Eucharistie nachlässt. Schließlich führt Erzbischof Fulton Sheen die Gründe an, wieso er die heilige Stunde nicht nur beibehalten, sondern sie auch immer anderen empfohlen habe. Es sei erstens Teilhabe an der Erlösung, zweitens habe Jesus selbst die Apostel in Gethsemane darum gebeten, indem er davon sprach: Konntet ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Matthäus 26,40. Und dann fügt er in seiner klaren Weise hinzu: Jesus flehte sie nicht um eine Stunde der Aktivität an, sondern um eine Stunde der Gemeinschaft. Und drittens pflegte Erzbischof Sheen die heilige Stunde weiter zu empfehlen, weil diese uns Christus ähnlicher mache. Dies habe Paulus in 2 Korinther 3,18 treffend in folgende Worte gefasst: Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. 2 Korinther 3,18. Ja, diese treffende Bibelstelle muss ich natürlich noch einmal wiederholen. Wir alle schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Und dann ergänzt er: Wir werden dem ähnlich, zu dem wir aufblicken. Betrachten wir den Sonnenuntergang, dann wird unser Gesicht einen goldenen Schimmer annehmen. Wenn wir eine Stunde lang auf den eucharistischen Herrn schauen, verwandelt sich das Herz auf geheimnisvolle Weise, wie sich Moses Gesicht nach seiner Gemeinschaft mit dem Gott auf dem Berg verwandelt hatte. Sie sehen, welch treffliche Vergleiche er zieht. Zu Beginn dieser Sendung hatte ich Ihnen erläutert, was Papst Franziskus ein großes Herzensanliegen ist, dass das Wesentliche der Kirche heute die Verkündigung ist und sich danach alles ausrichten soll. Ja, und einer, der dies wirklich gelebt hat, ist Erzbischof Fulton Sheen, den ich Ihnen vorgestellt habe. Wie kaum ein anderer schöpfte er für seine Verkündigung auch aus der Anbetung, wie ich Ihnen darlegte. Ganz kurz möchte ich natürlich auch verweisen auf seinen Zeitgenossen, den heiligen Johannes Paul II., der ebenfalls sicherlich ein ganz großer Verkündiger war. Sein Nachfolger, Papst Benedikt, hat über ihn berichtet, dass seine wichtigste Stunde im Tagesablauf die erste war, die Stunde, in der er im Gebet vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten verbrachte. Und aus dieser Stunde hat sich bei ihm alles ergeben. Es war die intensivste Zeit, bei dem er vom Herrn alle Entscheidungen für sein Pontifikat geschöpft hat. Es hat keine Entscheidung von ihm gegeben, die nicht eine Frucht des Gebetes gewesen wäre, wie Kardinal Ratzinger dann berichtet hat. Und dann fügte er hinzu: Und das ist ein großes Beispiel für uns alle. Ja, Manch einer könnte den von mir dargelegten Zusammenhang zwischen Gebet und Fruchtbarkeit vielleicht bezweifeln. Die, wie ich finde, treffendste Erläuterung dazu, wieso das Gebet so wesentlich für eine fruchtbare Verkündigung ist, habe ich bei Pater Burb gefunden. In seiner Auslegung zum Sonntagsevangelium von Maria und Martha schreibt er: Ich muss immer zuerst empfangen, um geben zu können. Im Reich Gottes geht es um Vermittlung von Gnade und Erlösung in all unseren Diensten. Aber ich kann nur weitergeben, was ich empfangen habe. Wenn ich selber nicht mehr bete, kann ich zu den Menschen nicht mehr von Gott reden. Nur wenn ich selber von Gott empfange, indem ich bei ihm bin, im Gebet verweile und mir Zeit nehme für Betrachtung, nur dann kann ich etwas weitergeben. Sonst bleibt meine Verkündigung ganz oberflächlich und kann kein Menschenherz entzünden oder entflammen. Das leuchtet wohl ein. Wir können nur weitergeben, was wir zuvor empfangen haben. Ich wiederhole deswegen noch einmal in meinen Worten: Ich muss immer zuerst empfangen, um geben zu können. Und ohne Gottes Hilfe, ohne seine Erlösungsgnade, kann sich im Reich Gottes nichts verändern. Ohne Gottes Zutun kann kein erlösendes Wirken geschehen. Ich kann in der Verkündigung nur weitergeben, was ich empfangen habe. Wenn ich selber nicht mehr bete, kann ich zu den Menschen nicht mehr von Gott reden. Nur wenn ich selber von Gott empfange, indem ich bei ihm bin, im Gebet verweile und mir Zeit für Betrachtung nehme, nur dann kann ich etwas weitergeben. Sonst bleibt meine Verkündigung ganz oberflächlich und kann kein Menschenherz entzünden oder entflammen. Lassen wir das etwas nachklingen bei etwas Musik. Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Dazu hatte ich Ihnen das wunderbare Lebenszeugnis von Erzbischof Fulton Sheen vorgestellt, von dem ich aus seiner Biografie ableitete, dass er deswegen so viele Menschen in seiner Verkündigung erreichte, weil er täglich eine ganze Stunde beim Herrn im allerheiligsten Altarsakrament verweilte. Und ich hatte Ihnen erläutert, wie dies Pater Burb da unterlegte. Er sagt, dass für jede Verkündigung Gebet unerlässlich ist. Nur wenn ich selber von Gott empfange, indem ich bei ihm bin, im Gebet verweile, Nur dann kann ich etwas weitergeben. Ich kann nur Zeuge sein, wenn ich zuvor empfangen habe oder in meinen eigenen Worten, ich bin nur Zeuge, wenn ich auch ihn, den Herrn, aus einer gelebten Zweisamkeit bezeugen kann. Sie werden nun vielleicht sagen, ja, das ist etwas für Bischöfe und Priester. Nun, auch ich bin kein Priester und schon gar kein Bischof. Doch auch ich kann Zeuge dafür sein, was Frucht einer regelmäßigen heiligen Stunde in meinem eigenen Leben war. Meine eigene Geschichte mit der heiligen Stunde begann im Jahre 2000. Ich war bei der Jugend 2000 aktiv und wir hatten ein sogenanntes Anbetungswochenende, dem Vorläufer der Prayer Festivals. Beim Abschlusssegen vernahm ich einen deutlichen Auftrag. Ich verstand, dass ich mit einem regelmäßigen Treffen für junge Leute in der Region Nordbaden beginnen sollte. Und dieses Treffen sollte eine Katechese, eine Anbetungsstunde enthalten und abschließen mit Kaffee und Kuchen. Ich war damals voller Elan und ging damit sofort zu meinem geistlichen Begleiter. Doch dieser bremste mich sofort. Wenn Sie wollen, dass der Tabernakel sich öffnet, dann beten Sie dafür. Das war natürlich ein Dämpfer. Wenn Sie wollen, dass der Tabernakel sich öffnet, dann beten Sie dafür. Etwas kleinlaut habe ich also dann begonnen, jeden Sonntag nach der Heiligen Messe noch eine Stunde vor dem geschlossenen Tabernakel beim Herrn zu verweilen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich nach einigen Monaten wieder zu meinem geistlichen Begleiter ging und nachfragte, ob ich nun endlich mit meinem Projekt, das ich ganz klar als Wunsch Gottes erkannt hatte, beginnen könne. Er entgegnete, haben Sie denn schon ein Zeichen erhalten? Kleinlaut ging ich weg und betete wieder jeden Sonntag eine Stunde vor dem Tabernakel. Eines Tages geschah nun sozusagen das Zeichen, etwas Undenkbares. Ich bekam zu meiner großen Überraschung einen Anruf vom Pfarrbüro, ob ich nicht zu einem Kurs für Glaubenserneuerung gehen wolle. Noch nie war ich vom Pfarrer oder der Gemeinde mit einer Aufgabe betraut worden, geschweige denn zu einem Kurs geschickt worden. Ich erkannte es als Zeichen und fuhr zu dieser Wochenendveranstaltung. Dort wurden viele Initiativen zur Glaubenserneuerung vorgestellt. Sie hörten sich alle sehr gut an. Doch ich hatte natürlich mein Projekt auf dem Herzen. Daher sprach ich mit den Verantwortlichen dieses Seminars auch darüber. Sie schickten mich zu meinem Regionaldekan, der auch an diesem Seminar teilnahm, aber den ich bis dato nicht kannte. Ich erzählte ihm von meinem Herzensprojekt. Er nahm es offen auf und sagte, dass wenn ich einen Ort dafür suchen würde, ich in das Bildungshaus meines Wohnortes gehen könne, wo er der Chef war. Sie sehen, wie durch diese treu gestaltete Stunde der Herr die Wege bereitete und die Türen öffnete und alles viel besser fügte, als ich es hätte machen können. Später habe ich oft daran gedacht, wie der Herr einfach alles wunderbar fügte. Sehen Sie, ich selbst hatte ursprünglich als Ort die Kirche St. Bonifatius und das danebenliegende Gemeindezentrum im Blick. Da hätten wir immer wieder Probleme bekommen, wenn am Nachmittag eine Taufe gewesen wäre. Und auch der Regionaldekan, der von da an dieses Projekt wunderbar unterstützte, war ein wunderbares Geschenk des Herrn, wie sich später immer und immer wieder zeigte. Und nicht nur das, dass er von seiner hohen Stellung her uns den Rücken frei hielt und selbst als Priester immer wieder zum Beichthören und zum sakramentalen Segen kam, das war natürlich ein großes Geschenk. In allen Anfechtungen hatte er uns auch wunderbar unterstützt. Und weil zudem in diesem Bildungshaus wir waren, gab es eben kein Problem mit Kaffee und Kuchen. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn wir dafür hätte selber sorgen müssen. Ja, Sie sehen, wie wunderbar der Herr alles fügte. Und dieser Treff fand dann sehr, sehr, sehr viele Jahre an jedem ersten Sonntag im Monat statt. Wir hörten eine Katechese und danach gab es eine gestaltete Anbetungsstunde und dann Kaffee und Kuchen. Ja, es war eine sehr gesegnete Zeit, die aus dieser heiligen Stunde gewachsen war. Ich möchte noch ergänzen, ich habe diese sonntägliche heilige Stunde weiter beibehalten und sogar ausgedehnt. Erzbischof Fulton Sheen sprach in seiner Biografie von der Stunde, die ihn glücklich macht. Ja, so ging es auch mir. Es ist in der Tat die Stunde, in der ich wirklich sehr viel erhalte. Es ist wirklich die Stunde, die mich glücklich macht. Und diese sonntäglichen Stunden, die ich nun schon seit mehr als 20 Jahren fortführe, sind für mich inzwischen zu einem unerschöpflichen Schatz geworden. Wie oft sehne ich mich bereits unter der Woche schon nach dieser Zeit beim Herrn? Und wie viel bekomme ich von dieser Zeit geschenkt an Kraft für den Alltag? Wie viel Trost erfuhr ich bereits durch sie? Und wie viel Freude wurde mir dabei geschenkt? Ich gebe zu, manchmal ist es auch über längere Zeit sehr trocken und ich rutsche quasi hin und her. Und da hilft mir immer die heilige Therese von Avila, die auch am Stundenglas rüttelte und dabei fiel ihr Blick auf die heiligen Figuren in der Kirche. Da sagte sie sich, wenn diese einfach beim Herrn bleiben können, wieso nicht ich? Ja, es geht bei dieser Zeit der Anbetung wie in der Ehe auch um die Treue. Ich beweise meine Liebe durch meine Treue. Ja, ich gebe zu, manchmal ist es nicht einfach. Im Winter ist es recht kalt und bis nach der Heiligen Messe es still wird, dauert es mindestens eine halbe Stunde. Und danach gibt es immer wieder laut sprechende Kirchenbesucher. Ja, da sind Ohrenstöpsel eine wertvolle Hilfe und im Winter hilft mir eine Decke und ein warmer Daunenmantel. Sie sind quasi eine Notwendigkeit. Das klingt vielleicht so, als wäre es schwierig. All das Gesagte kann nicht annähernd aufwiegen, was ich vom Herrn geschenkt bekomme, durch diese heiligen Stunden. Ich kann nur jeden ermutigen, mit einer eigenen heiligen Stunde zu beginnen. Es ist unbeschreiblich, was man dabei zurückerhält. Wie viele schöne Gedanken für Vorträge hat der Herr mir in dieser Zeit geschenkt. Ich erinnere mich, dass ich die Kerngedanken für die Vortragsserie zu Einsam, Zweisamkeit mit Gott sogar mitten im lauten Touristenfluss einer gut besuchten Basilika vor dem Tabernakel geschenkt bekam. Ja, immer wieder staune ich, was der Heilige Geist mir gerade in dieser Zeit schenkt. Manchmal ist es trocken und es fällt mir schwer, die Unruhe der vergangenen Tage abklingen zu lassen und wirklich beim Herrn zu sein, ihm alles zu übergeben. Doch selbst wenn ich nur mit dem Sammeln auf den Herrn hin beschäftigt war, ich habe es nie bereut. Er schenkt unendlich mir zurück. Auch Sie werden staunen, was der Herr Ihnen schenkt, wenn Sie irgendetwas Großes Ihrer Pfarrei, in der Familie oder in Ihrem Umfeld erreichen wollen, sei es etwas scheinbar unerreichbar Großes. Beginnen Sie mit einer regelmäßigen heiligen Stunde und halten Sie diese in Treue. Ich bin ganz sicher, dass auch Ihnen durch diese heiligen Stunden Großes vom Herrn geschenkt wird. Und wenn Sie meinen, Sie können keine Zeit dafür aufbringen, der gleiche Priester, der mir sagte, wenn Sie wollen, dass der Tabernakel sich öffnet, dann beten Sie dafür. Der gleiche Priester sagte mir ein andermal, die Zeit, die ich dem Herrn schenke, erhalte ich 100-fach zurück. Manchmal, indem sich Sachen schneller klären, manchmal, indem sich im Terminkalender etwas klettet. Es ist gut, sich eine ganz bestimmte Zeit dafür vorzunehmen, so wie bei mir am Sonntag nach der Heiligen Messe. Es ist nicht einfach, sich diese Stunden freizuhalten, doch seien Sie sicher, dass wenn Sie dies in Treue tun, Sie immer mehr zurückerhalten, als Sie einsetzen. Seien Sie sicher, es ist immer der Herr, der Unglaubliches bewirkt und schenkt. Schauen Sie, als ich diesen Glaubenstreff angegangen bin und es klar im Gebet erkannt hatte, da hatte ich im Kopf, dass wir es im Gemeindezentrum machen sollten. Zuerst sollten wir uns in der Kirche treffen und anschließend ins Gemeindezentrum gehen. Das war mein Gedanke. Doch wenn wir Gott die Leitung überlassen, wird es viel besser. Er hatte viel bessere Gedanken. Es gibt ja den so schönen Satz, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ja, Gott hat es viel besser gefügt. Dadurch, dass wir in diesem Bildungshaus waren und unabhängig von der Gemeinde, konnte uns keine gemeindliche Veranstaltung wie Taufe am Sonntagmittag stören und auch das Thema Kaffee und Kuchen war kein Problem mehr. Denn das übernahm ja das Bildungshaus. Und auch für die Kosten hat der Herr gesorgt. Und die noch viel wesentlichere Gebetsgnade war die Unterstützung des Regionaldekans. Er kam, so oft er konnte. Das war wie ein Sechser im Lotto. Gott hat es viel besser gefügt, als ich es je selbst machen können. Und das war alles Frucht dieser heiligen Stunden. Ich kann Sie nur dazu ermutigen, mit solchen heiligen Stunden zu beginnen. Ja, betrachten wir das bei etwas Musik. Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Dies waren prophetische Worte des inzwischen heilig gesprochenen Papstes Pauls VI. Und nun möchte ich eine weitere Zeugin hier anführen, die wirklich wunderbar zur großen Verkünderin wurde. Die heilige Mutter Teresa. Man könnte meinen, sie hätte sich doch dringlicher als dem Gebet sehr viel besser all den vielen Armen und Leidenden zugewandt. So viel Leid hatte sie doch stets vor Augen. Wäre es da nicht dringlicher gewesen, Hand anzulegen? Genau dies hat auch eine Schwester ihres Ordens ihr gegenüber geäußert. Sie meinte, dass angesichts der vielen Arbeit sie doch viel besser weniger Zeit für das Gebet verwenden sollten. Und was meinen Sie, was die Antwort dieser großen Heiligen der Nächstenliebe war? Mutter Teresa entgegnete: Gut, dann beten wir täglich zusätzlich eine Stunde vor dem Allerheiligsten. Ihre Antwort war die Einführung einer heiligen Stunde. Pater Leo Maßburg, der Mutter Teresa lange Zeit bekleidete, erzählt in seinem Buch Die wunderbaren Geschichten von einem jungen Priester, der Mutter Teresa fragte, was ihr Geheimnis sei. Sie entgegnete: Das ist sehr einfach. Ich bete. Einige Seiten später bekennt Pater Leo dann, dass ihm nach seiner Priesterweihe ein Kapuzinerpater ermuntert hat: Glaube ja nicht, du kannst Priester sein, ohne täglich mindestens 1,5 Stunden zu beten. Er gesteht dann selbst ein, das habe ihn tief beeindruckt, aber so recht habe er die Notwendigkeit des langen Betens nicht verstanden und daher Mutter Teresa gefragt. Diese entgegnete ihm mit klaren Worten: Father, ohne Gott sind wir arm, um den Armen zu helfen, aber wenn wir beten, legt Gott seine Liebe in uns. Schau, die Schwestern sind arm, aber sie beten. Die Frucht des Gebets ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist der Dienst. Nur wenn du betest, kannst du den Armen wirklich dienen. Für ihre Darlegungen verwendete Mutter Teresa vielfach sehr anschauliche Beispiele. An einer Tankstelle, an der sie beim Tanken zuschauen musste, erklärt sie ihm: Schau, Vater, das ist wie das Blut im Körper. Ohne Blut gibt es im Körper kein Leben. Ohne Benzin im Auto kein Fahren. Aber auch ohne Gebet ist die Seele tot. Und bei einer Rede zur Einführung einer Universität für Frauen führte sie diesen Gedanken aus und sagt in Anknüpfung an zuvor gesprochene, wenig friedvolle Worte eines Politikers Folgendes: Gebet gibt uns ein reines Herz, und mit meinem reinen Herzen können wir Gott sehen. Dann können wir auch unsere Nachbarn so lieben, wie Gott uns liebt. Taten der Liebe sind Taten des Friedens. Sie sehen also, wie wesentlich für Mutter Teresa das Gebet war. Sie sah darin die Grundlage sogar für den Frieden. Nun haben Sie viele Beispiele gehört, wie wertvoll eine regelmäßige heilige Stunde beim Herrn sein kann. Doch vor einem muss ich Sie warnen: Verfallen Sie nicht in eine Haltung des Verdienenwollens. Ja, schauen Sie darauf, in welcher Absicht Sie beim Herrn sind. Es ist eine große Gefahr, dass wir bei Gott in eine solche menschlich gut verständliche Haltung fallen. Das war genau das, was bereits Luther kritisierte. Wir können uns nicht durch unser Tun etwas bei Gott erkaufen. Nein, es ist alles Geschenk. Vergessen wir also nie, all unser Tun soll Ausdruck der Liebe sein, eine Haltung des Gebens, ohne etwas zurückzuerhalten zu wollen. Nehmen wir auch hier Jesus als Vorbild. Er ging für uns ans Kreuz. Er schenkt sich uns in jeder heiligen Messe, ohne etwas dafür zurückzuerwarten. Schenken wir auch ihm, sagen wir ihm, was uns auf dem Herzen brennt, und lassen wir es dann los. Überlassen wir es ihm, wie, wann und auf welche Art er es löst. Unser Vertrauen wird ihm Freude sein. So möchte ich abschließend nun noch einmal zusammenfassen. Ich hatte Ihnen dargelegt, was Erzbischof Fulton Sheen seit seiner Priesterweihe tut. Er betet täglich eine heilige Stunde und feiert jeden Samstag eine Muttergottesmesse. Er verbrachte täglich eine Stunde in der eucharistischen Anbetung. Er hat in seiner Lebensbeschreibung dargelegt, dass diese Stunde ihm in seiner Berufung bewahrt habe. Noch viel mehr hat er wohl aus dieser täglichen Anbetung geschöpft und diese ihm geschenkt. Er wurde zu einem wunderbaren Verkünder, der wirklich sehr viele Menschen, Millionen von Menschen in Druckmedien, im Radio und im Fernsehen erreichte. Dann habe ich Ihnen selber berichtet, was aus meiner täglichen heiligen Stunde wurde. Es wurde ein wunderbarer Jugendtreff, aus dem viele junge Leute Kraft für ihren Alltag schöpften und für ihr Leben. Und wie viel mehr erhielt ich selbst davon zurück? So möchte ich Ihnen nur raten, ihr Mütter und Großmütter, ihr Väter und Großväter, wenn ihr Sorgen um eure Kinder und Enkel habt, vor dem Herrn im Gebet werdet ihr alles erbitten können, auch wenn es ein wenig dauert. Alles ist möglich, auch das Undenkbare. Und auch wenn sie es nicht mehr erleben. Auch meine Umkehr und mein Glaube ist Frucht einer betenden Großmutter und Mutter. Erinnern Sie sich, was die heilige Mutter Monika erlangte. Welchen Irrweg ging doch ihr Sohn Augustinus? Und zu was für einem großen Heiligen und Kirchenlehrer wurde er? Durch ihr Gebet, natürlich durch die Gnade Gottes, die sie erbeten hatte. Was wurde aus der täglichen heiligen Stunde des Erzbischof Fulton Sheen? Was wurde aus meiner eigenen heiligen Stunde? Was wurde aus der täglichen heiligen Stunde von Mutter Teresa? Man könnte die Liste so weiterführen, was Frucht von beständigem Gebet war. Ja, vielleicht schreiben Sie es in Ihrem Leben weiter. So möchte ich abschließend den Herrn bitten. Herr, bitte lass uns Zeugen deiner Gegenwart sein. Lass viele durch ihr Gebet ihre lebendige Beziehung zu dir bezeugen. Lass viele bezeugen deine Liebe. Herr, bitte öffne doch vielen Menschen das Herz für dich in deiner eucharistischen Gegenwart. Lass immer mehr Menschen erkennen, wie groß dieses Geschenk ist. Ja, Herr, öffne doch vielen Menschen das Herz für die Begegnung mit dir in deinem eucharistischen Leib. Sende aus deinen Geist und die Erde wird neu. Ja, erneuere deine Kirche durch die Begegnung mit dir im eucharistischen Leib. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Das war die Sendung der Heiligen Stunde mit Frau Dr. Eirich. Mögen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach dieser Sendung ermutigt sein, ebenfalls in der Heiligen Stunde viel Kraft und Zuversicht von unserem Herrn geschenkt bekommen. Und es verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Andrea Marti.